Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Jörg Zitzmann und du hörst den Podcast für Schutz und Sicherheit. Den Podcast für alle, die in der Sicherheitsbranche etwas erreichen wollen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Podcast für Schutz und Sicherheit. Wie letzte Woche schon angekündigt, gibt es heute Teil 2 zum Positionspapier des Deutschen Städtetages über das Thema Sicherheit und Ordnung in der Stadt. Dazu wie immer viel Spaß. Dann geht es weiter mit Handlungsansätzen. Sauberkeit als Vorschrift zur Sicherheit. Da ist zum Beispiel in diesem Zusammenhang wäre es hilfreich, den zunehmenden Wegwerfmentalität nach Kräften entgegenzuarbeiten. So sollten etwa verkaufsständige Getränke oder fertige Gerichte zum Mitnehmen abgeben, mehr Verantwortung bei der Säuberung im Umfeld, etwa ein entsprechendes Beseitigungsgebot auferlegt werden. Auch sollten Bußgelder festgelegt werden bei wilder Entsorgung oder Verunreinigung. Auch da ist wieder die Frage, macht das Sinn, kann wirklich jetzt so eine Verkaufsstelle hier für Sauberheit in der Umgebung sorgen? Was ist dann wirklich zuordnenbar? Da wäre dann wohl auch der einzelne Bürger in der Verantwortung, aber wie gesagt, die Bürger werden ja hier bei dieser ganzen Geschichte völlig ausgenommen. Dann geht es um Störungen und Beeinträchtigungen im öffentlichen Raum. Da geht es zum Beispiel um Straßenmusik, da will ich jetzt gar nicht näher drauf eingehen, da ist wieder dieses Problem Kunstfreiheit. Eigentlich dürfen die das, aber wenn es dann auf die Dauer ist und dann durch es zu, wie es so schön heißt, Nutzungskonflikte kommt, weil mögliche Gesundheitsschäden von Anwohnerinnen und Anwohnern zu bedenken sind, wenn die den ganzen Tag immer dasselbe Gedudel hören und da immer ein lauter Geräuschpegel ist. Lassen wir es mal so stehen. Dann unzulässiger Lärm. Da geht es jetzt um Fußgängerzonen und im Umfeld von Außengastronomien und im Freizeitbereich kommt es häufig zu mutwillig erzeugten Lärm, etwa durch Grölen und Singen in Gruppen. Auch da ist wieder die Frage, wie will man dem ganzen Einhalt gebieten, insbesondere solange man halt gegen das Thema Alkohol nichts macht, weil meistens sind es ja nicht die Nüchternen, die da rumgrölen, sondern eben dann stark angetrunkene Leute. Auch das ist eine Frage, was es jetzt wirklich konkret mit der Sicherheit zu tun hat, weil klar kann auch aus so einer Geschichte raus zu Straftaten kommen, aber allein der Lärm an sich ist ja erstmal keine Sicherheitsgeschichte. Dann gibt's hier Wildplakatieren, Vandalismus durch Farbsprühen, das will ich jetzt alles hier mal überspringen. Betteln wird hier noch diskutiert, die Erscheinungsformen des Bettelns sind vielfältig, sich niederlassen mit Kindern, Haustieren, Zirkustieren, Vortäuschen von Gebrechlichkeit, sich in den Weg stellen, Andienen von Blumen, gezieltes körpernahes Ansprechen sowie organisiertes berufsmäßiges Sammeln von Geld. Diese unspezifische Bettelei wird von der Rechtsprechung noch als Gemeingebrauch gewertet. Also auf Deutsch, alles das muss ich mir hier als Passant über mich ergehen lassen. Und da ist wiederum die Frage, ob da nicht die Passanten selbst schuld sind, weil heutzutage sollte jeder wissen, egal wer da sitzt, zum einen haben die Leute Anspruch auf Sozialhilfe, zum anderen dürfen wahrscheinlich 99,9% der Leute, die da betteln, das Geld sowieso nicht behalten, sondern es gibt dann irgendeinen Chef im Hintergrund. Und wenn jetzt eben keiner mehr da was spenden würde, auf dieses Betteln eingehen würde, dann würde wahrscheinlich auch das Ganze schnell verschwinden. Das nächste ist das Thema Straßenprostitution. Und auch hier stellt man fest, man kann nichts machen. Da heißt dann so lapidar, also wird in der Mitte des Textes, also wird es bei der Straßenprostitution als Erscheinung in erlaubten Quartieren der Großstädte bleiben. Also scheinbar kann man dagegen nichts machen. Da ist wohl zu viel Geld einfach im Spiel, dass man hier dagegen vorgehen würde. Und dann auch, was ich noch nie gehört habe, aber offensichtlich gibt es das wohl. Einzelne Städte haben durchaus mit Erfolg den Versuch unternommen, die Straßenprostitution mit verfestigenden Angebot sowie, Zitat, Verrichtungshöfen zu kanalisieren. Also auch das ist eine Tendenz, die ich jetzt für sehr fraglich halte. Und hier ist ja dann auch noch von, in Anführungszeichen, erlaubter Straßenprostitution die Rede. Zum Beispiel in Berlin gibt es da Bereiche, wo definitiv Minderjährige da unterwegs sind. Das ist offen bekannt, die stehen da einfach an den Straßen und keiner unternimmt irgendwas oder will etwas unternehmen. Ja, auch das sind so Aspekte, wo man sich wirklich jetzt als Bürger fragt, warum kann hier die Politik nicht mehr tun oder warum will die Politik hier nicht mehr tun. Drogenszene. Hierzu heißt, Drogenszenen treten insbesondere in den Großstädten und Metropolen auf. Auch das halte ich jetzt für überholt. Inzwischen kriegt man überall auch im Land, auch in kleinen Städten, Drogen. Und hier wird argumentiert, das wäre gerade in den Großstädten und Drogen, weil man eben hier anonym wäre, weil man hier eben sehr schön mit irgendwelchen Verkehrsmitteln, Zug, Auto, wie auch immer, dann hier gut hinkäme. Alles das ist aus meiner Sicht nicht der Fall. Ich komme auch genauso hier in kleinen Städten an Drogen ran, wenn ich das möchte. Ganz im Gegenteil, werden die Drogendealer sich dort wohler fühlen, weil dort der Ermittlungsdruck nicht so groß ist, wie jetzt zum Beispiel in Bahnhofsbereichen in den Großstädten. Also auch da, denke ich, kann man über das, was hier behauptet wird, trefflich streiten. Ja, dann wird also hier diskutiert, wie man das Ganze eindämmen kann. Dann haben wir wieder dieses Thema Alkoholkonsum im öffentlichen Raum. Da habe ich ja vorhin schon mal, war das ja schon mal Thema. Seit einigen Jahren ist verstärkt zu beobachten, dass insbesondere jüngere Großstadtbewohner ihre Freizeit in den Abendstunden gerne in Gesellschaft Gleichgesinnter auf bestimmten Plätzen im Freien verbringen. Hier ist ein Einschreiten wegen Lärmbelästigungen oder störender Nachtruhe häufig kaum möglich. Auch da ist die Frage, warum ist das nicht möglich, wenn sich Anwohner hier beschweren? Wieso soll es dann nicht möglich sein, dass die Polizei hier einschreitet, beziehungsweise dann eben für solche Bereiche auch gegebenenfalls Platzverweise erteilt? Dann, was typische Alkoholikeransammlungen anbelangt, so ist eine bloße Verdrängung zumeist keine Lösung. In einigen Städten wird erprobt, den Betroffenen Einrichtungen zur Verfügung zu stellen, in denen sie sich aufhalten können, ohne andere zu stören. Der Zweck der hierzu eingerichteten Trinkräume ist es, Trinkergruppen aus Anlagen und von den Straßen zu holen, mit anschließender sozialer Betreuung. Das macht definitiv Sinn, ja, dass man sich um die Leute kümmert, dass man die dann nicht alleine lässt. Da, das ist in Ordnung. Dann wird hier noch das Thema Alkoholmissbrauch durch Jugendliche diskutiert und dass hier mit Testkäufen teilweise Erfolge gefeiert werden. Kann ich nichts dazu sagen, ob und wie viele Testkäufer da unterwegs sind oder ob wie viel die Gemeinden hier machen. Aus meiner Sicht, wenn man sich so anschaut, so auch Weinfeste oder Bierfeste oder sonst was, da interessiert es definitiv niemanden, ob da jetzt ein 14-Jähriger einen Vollrausch hat und wenn er einen hat, interessiert es auch keinen. Das sind also alles so Lippenbekenntnisse und wenn es dann drauf ankommt, dann geht es eben doch wieder, dass man hier eben das Ganze nicht im Griff hat oder nicht im Griff haben will. Dann geht es hier um Sperrzeitverlängerung, da will ich jetzt auch nicht noch näher drauf eingehen. Dann Verhinderung von Angsträumen. Die Vorkommnisse in der Silvesternacht 2015, 2016 in Köln und anderen Städten mit massiven Übergriffen durch große Gruppen von mehrheitlich ausländischen Männern haben zu zusätzlicher Verunsicherung und zu Verlust des Sicherheitsgefühls geführt, insbesondere bei der Teilnahme an öffentlichen Veranstaltungen mit großen Menschenmengen. Auch hier wieder Respekt, dass man das wirklich jetzt mal das Problem anspricht und eben nicht hier wieder die Panik oder Angst hat, dass man sofort hier in die rechte Ecke gedrängt werden würde, weil in der Demokratie muss es definitiv so sein, dass man auch mal Zustände wirklich ansprechen kann, wie sie sind. Und das wird hier gemacht, auch wenn ich jetzt hier schon viel kritisiert habe. Aber es gibt eben auch einige Aspekte, die hier wirklich Sinn machen und auch zeigen, okay, dass der Staat hier langsam ein bisschen aufwacht. Die Verhinderung von Angsträumen ist ein erster präventiver Schritt, den öffentlichen Raum angstfrei nutzbar zu machen, so dass Teile der Stadt nicht gemieden werden müssen, öffentliche Verkehrsmittel auch zu später Stunde ohne Sicherheitsbedingungen und Angst genutzt werden können. Stadtplanische Maßnahmen wie bessere Beleuchtung von dunklen Ecken und so weiter tragen dabei, das Sicherheitsgefühl zu verbessern. Jetzt ist wieder die Frage, was ist denn ein Angstraum? Woran erkenne ich denn einen Angstraum? Wird da jemand gefragt, ob er jetzt in einem bestimmten Bereich Angst hat? Der eine geht da locker durch und sagt, mich interessiert das gar nicht. Der nächste hat schon Angst, bloß weil es irgendwo knackt. Also das sind alles wieder so ganz vage Geschichten, wo ich beim besten Willen nicht weiß, wie man das angehen will. Was ist ein Angstraum? Dann geht es noch um das Thema Missbrauch der Versammlungsfreiheit. Das haben wir vorhin auch schon diskutiert. Dann gehe ich mal hier drüber. Und das nächste ist dann das Thema Videoüberwachung. Die Anschläge der jüngsten Zeit, aber auch massenhafte Übergriffe auf Frauen bei öffentlichen Veranstaltungen haben zu großer Verunsicherung in der Bevölkerung geführt. Und dann kommt wieder das, was ich vorhin schon mal zitiert habe. Eine mit Augenmaß betriebene Ausweitung der Videoüberwachung erscheint geeignet, zumindest das subjektive Sicherheitsgefühl der Menschen in den Städten zu erhöhen. Insgesamt ist die Akzeptanz von Videoüberwachung in der Bevölkerung und in der Politik im Lichte der einschlägigen Vorkommnisse gestiegen. Was ist jetzt eine mit Augenmaß betriebene Ausweitung der Videoüberwachung? Heißt es, wenn ich den Platz A überwache, dann darf ich den Platz B dann eben nicht mehr überwachen. Mit dem Effekt, dass halt dann sich am Platz B die Leute tummeln, die jetzt hier irgendwelche Sachen machen wollen, die man nicht haben möchte. Die Frage ist, ob man so haben möchte, wie es zum Beispiel in London ist, wo dann die komplette Stadt, jede Straße, alles komplett überwacht ist, wo man dann also wirklich eins zu eins nachvollziehen kann, wenn irgendein Terrorist, von wo der kommt und wohin er gegangen ist und wann er wie mit dem Auto gefahren ist oder sonst irgendwas, jedes Verkehrsmittel ist überwacht. Will man das oder will man es nicht? Das ist eine politische Entscheidung. Aber eine mit Augenmaß betriebene Ausweitung, also so ein bisschen, das haben wir ja vorhin schon mal, wasch mich, aber mach mich nicht nass, wird aus meiner Sicht hier das Problem sicher nicht lösen. Das wird also dann hier ausführlich erläutert. Nächstes Thema, Gewaltbereitschaft und Bedrohung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, Amts- und Mandatsträgern. Auch das ist in der letzten Zeit ja leider wiederholt passiert, dass hier in Ämtern, in Sozialämtern, in Arbeitsämtern Mitarbeiter bedroht, teilweise sogar getötet wurden, weil einer hier dann ausgerastet ist, weil ihm irgendwas nicht gepasst hat, wie eben das Amt es gesehen hat. Und das ist natürlich auch ganz klar, dass hier sowas nicht geduldet werden dürfte. Die Frage ist, wie man sowas verhindern wollte. Wir haben ja hier zum Beispiel in Bayern es so, dass nach Anschlägen auf Staatsanwälte jetzt bei jedem Gericht eine Einlasskontrolle stattfindet, wie am Flughafen, also die Leute dann Gepäck und alles hier abgeben müssen, Waffen etc. Will man das wirklich überall haben? Will man das dann auch in jedem Amt haben? Will man das in jedem Krankenhaus haben? Will man das in jedem Kino haben? Es ist unrealistisch. Das heißt, wenn jemand da irgendwas reinbringen will, dann wird er es reinbringen. Und deswegen ist hier die Frage, wie viel Sicherheit macht hier Sinn oder ist das Ganze schon völlig überzogen und wird trotzdem im Zweifel sowas nicht verhindern können. Und wenn ich den Staatsanwalt umbringen will, dann warte ich halt, bis er rauskommt und dann bringe ich ihn draußen um. Also das heißt, es wird so eine Straftat, wenn einer meint, er muss hier tätig werden, dann im Zweifel trotzdem nicht verhindert werden. Nächster Punkt, Begleiterscheinung in der Zuwanderung. Die Zuwanderung der vergangenen Jahre hat bedauerlicherweise auch Problemlagen, zumal in bereits sozialräumlich belasteten Stadtgebieten weiter verschärft. Dies gilt auch und besonders für die Zuwanderung aus Mitgliedstaaten der Europäischen Union, namentlich Südosteuropa. Das ist interessant, dass jetzt hier hauptsächlich auf diese Personengruppe abgestellt wird und weniger zum Beispiel jetzt auf Flüchtlinge und Asylbewerber. Die kommen dann weiter unten noch. Die Abwehr negativer Auswirkungen der Zuwanderung auf sicheren Ordnung muss auch im Blick auf die große Zahl der seit 2015 zu uns gekommenen Flüchtlinge und Asylbewerber Bestandteil der allgemeinen Integrationsanstrengungen in unseren Städten sein. Auch hier ist wieder die Frage, wie kann das funktionieren? Integration kann aus meiner Sicht nur funktionieren, wenn beide Seiten das wollen. Und wenn ich in ein fremdes Land komme, egal wer in welches Land fremd geht, muss er die Sprache dort können. Wenn er die Sprache nicht kann, wird er in dem fremden Land immer Probleme haben. Ich habe mal vor einiger Zeit, so wie im Fernsehen, gab es so eine Serie, Die Auswanderer, und da sind also zwei Deutsche nach Spanien ausgewandert, nach Mallorca, und haben sich dann gewundert, dass sie dort nicht zu Rande kamen, weil sie kein Wort Spanisch gesprochen haben. Das kann nicht funktionieren. Wenn ich in ein anderes Land gehe, dann muss ich die Sprache kennen. Ich brauche jetzt nicht irgendwelche Religion oder Sitten oder Gebräuche annehmen dort. Das kann ich ja alles behalten, aber ich muss mich mit den Leuten verständigen können, sonst wird es nicht funktionieren. Und deswegen kann ich von einer Seite noch so sehr Integrationsanstrengungen, wie es hier so schön heißt, machen. Wenn auf der anderen Seite nicht zu 100% da der Interesse dafür ist, wird es auch ganz schwierig sein, das Ganze hier in den Griff zu kriegen. Sechstens, Anschläge und terroristische Bedrohungen. Du hast also nochmal das Thema Anschläge und terroristische Bedrohungen hier diskutiert und wie man dem Ganzen denn hier Herr werden könnte. Und auch da ist natürlich wieder dann der Staat in der Verantwortung mit Sicherheitsbehörden, Polizei, Landeskriminalamt, Verfassungsschutz und so weiter, eben das Ganze hier nach Möglichkeit im Griff zu haben. Dann, nächster Punkt ist das Thema Großschadensereignisse. Hier heißt dann im Text, dies können neben Naturereignissen wie extremen Wetterlagen oder Hochwasser Großschadensereignisse wie Großbrände, Gebäudeeinstürze, Explosionen, Kampfmittelfunde, Beeinrichtungen der kritischen Infrastruktur etc. sein. Das Gleiche gilt aber auch für geplante Großveranstaltungen wie Volksfeste, Musik- oder Sportevents, Karnevalsumzüge, Versammlungen etc., die Ausdruck von Lebensfreude sind und bleiben müssen, denen zugleich aber auch ein großes Schadenspotenzial innewohnt. Nachdem es ja hier um Sicherheit geht, gehört natürlich auch so ein Thema wie Großbrand oder extreme Wetterlagen dazu. Aber das ist natürlich eine Sache, speziell bei Wetterlagen, die man hier nur ganz schwer auch durch politische Maßnahmen in den Griff kriegen kann. Ja, wenn es halt einen starken Sturm gibt, dann wird es einen starken Sturm geben. Ja, also von da, ob das jetzt hier unbedingt damit was zu tun hat, mit dem Thema dieser Geschichte hier, lassen wir es mal so stehen. Dann kommt wieder das Thema Risiken der Digitalisierung. Da habe ich ja vorhin schon meine Meinung dazu gesagt, ob es jetzt unbedingt in den Kontext hier passt, weiß ich nicht. Dann haben wir hier römisch 3, organisatorische Strukturen und Zusammenarbeit. Da wird zunächst mal auf das Thema kommunale Ordnungsdienste eingegangen. Kommunale Ordnungsbehörden haben, wie die Polizei der Länder, die Aufgabe, Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung abzuwehren. Auch wenn die Befugnisse in den Ländern unterschiedlich geregelt sind, so ist ihnen dennoch gemein, dass die Ordnungsbehörden in den weniger eilbedürftigen Angelegenheiten zuständig sind, die Polizei dagegen vornehmlich für die Gefahrenabwehr in Eilfällen sowie die Verhütung oder vorbeugende Bekämpfung von Straftaten. Also hier wird nochmal abgewogen, zum Beispiel zwischen Ordnungsamt, Ordnungsbehörden und der Polizei. Länderübergreifend ist festzustellen, heißt es dann weiter, dass die öffentliche Präsenz der Polizei immer mehr schwindet, selbst anlassunabhängige Streifenfahrten vielerorts nicht mehr stattfinden und die Polizei bei Ordnungswidrigkeiten und sogar bei sogenannten Kleinkriminalität immer seltener einschreitet. Ja, da fragt man sich, warum ist das so? Zum einen natürlich, weil vielleicht hier zu wenig Polizei eingestellt wird, vielleicht zu wenig Polizei da ist, aber halt zum Beispiel auch, weil Polizei vielleicht mit irgendwelchen Sachen gebunden sind, die gar nicht sein müssten. Beispiel, in Deutschland ist es so, wenn ein Auto geblitzt wird, dann ist hier nicht der Halter verantwortlich, den Fahrer zu benennen, sondern der Halter kann sagen, ich weiß nicht, wer gefahren ist, und dann muss die Polizei ermitteln, wer der Fahrer war, was natürlich sehr viel Zeit, Geld und Nerven kostet und manchmal sogar damit endet, dass halt dann gar keiner hier belangt werden kann. Ja, da wird dann immer dem Halter mit einem Fahrtenbuch gedroht, was aber in der Praxis ganz selten dann durchgesetzt wird. Und das sind zum Beispiel Geschichten, das ist im europäischen Ausland anders. Da hat der Halter dafür zu haften und dafür gerade zu stehen, wer mit seinem Auto fährt. Und wenn ich eben mein Auto an jemanden verleihe und dann derjenige mit 150 in der Stadt fährt, dann muss ich halt sagen, das war der X. Und dann kann der X auch belangt werden. Ich kann also hier nicht als Halter dann sagen, ich weiß nicht, wer gefahren ist, sondern ist das Thema erledigt. Und das ist eben genauso, da gibt es ja viele solche Sachen, wo die Polizei einfach mit Krimskrams gebunden ist, anstatt sich dann um die wirklich wichtigen Sachen zu kümmern. Also dieses weniger Präsenz kann dann bei dem Bürger den Eindruck hervorrufen, dass der Staat seine elementaren Aufgaben nicht mehr zureichend wahrnimmt und führt zu Verunsicherungen, die in Forderungen der Bürger und Bürgerinnen auch gegenüber der kommunalen Politik nach mehr Sicherheit und Ordnung vor Ort münden. Brauchen wir uns nicht wundern, ist ganz klar, aber wie gesagt, ist dann mehr Polizei da, schreiben wir da alle gleich Polizeistaat. Also wie man es macht, ist dann auch wieder schwierig. Aufgabenübernahme im Bereich sicheren Ordnung. Die kommunalen Ordnungsdienste übernehmen in zahlreichen größeren Städten Aufgaben im Rahmen der öffentlichen sicheren Ordnung, die bislang die Polizei der Länder wahrgenommen hat. Das darf allerdings nicht dazu führen, dass Landesaufgaben immer mehr auf Kommunen verlagert werden. Es muss nachhaltig darauf hingewirkt werden, dass die Polizei auch weiterhin für die Sicherheit und Ordnung sowie die Ahndung von Ordnungswidrigkeiten zuständig bleibt und unmittelbar und sichtbar einschreitet. Was aber in der Praxis halt leider nicht der Fall ist. Dann geht es nochmal um die Qualifizierung von kommunalen Ordnungsdiensten. Da haben wir vorhin auch schon drüber gesprochen. Dann geht es hier um Sicherheits- und Ordnungspartnerschaften und kriminalpräventive Maßnahmen. Und hier wird dann die Einrichtung eines Frühwarnsystems vorgeschlagen, dass also hier zum Beispiel Schulen, Jugendhilfe, Polizei, Ordnungsamt, Ausländerbehörde, Sozialamt, Stadtplanungs- und Baubehörden sowie Justiz und Streetworker, Obdachlosenhilfe, Drogenberatung etc. sinnvoll zusammenarbeiten, um eine rechtzeitig abgestimmte Gegenstrategie zu entwickeln. Auch hier fehlt wieder der Wichtigste, der Bürger, der ist da nicht gefragt bei so einer Sache. Dann haben wir wieder diese kriminalpräventiven Räte, auch das habe ich vorhin schon mal erwähnt. Und das wird also dann hier alles vertieft. Dann geht es um Aktivitäten von Gewerbetreibenden. Eine allgegenwärtige Rundumpräsenz kommunaler Ordnungskräfte kann es schon aufgrund der begrenzten Ressourcen nicht geben. Unabhängig davon, ob dies überhaupt wünschenswert wäre. Hier sind beispielsweise Einzelhandel, Gastronomie, private Veranstalter, ebenso aber auch Verkehrsbetriebe und andere Unternehmen gefordert, durch eigene Aktivitäten hier für Sicherheit und Ordnung zu sorgen. Das heißt, es wird also dann hier auf die entsprechenden abgewälzt. Wie soll das funktionieren? Es kommt immer wieder vor, dass zum Beispiel Bus- oder Straßenbahnfahrer nachts von irgendwelchen Gästen angegriffen werden. Wie soll das funktionieren? Soll dann da immer einer zusätzlich mitfahren, der dann gegebenenfalls hier für Sicherheit sorgen soll? Das ist alles Er hat gesagt, Gelaber, aber eben nichts, was man sagt, okay, da kann man jetzt wirklich was draus ziehen. Seite 22, ganz zum Schluss, kommt das allererste Mal das Thema privater Sicherheitsdienst zum Sprache. Einbindung privater Sicherheitsdienste. Qualifizierte private Sicherheitsunternehmen bringen in erster Linie einen Beitrag für den betrieblichen und privaten Sicherheitsbereich und nehmen keine Aufgaben im Rahmen des staatlichen Sicherheitsmonopols wahr. Die Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung ist staatlicher Kernbereich. Gleichwohl stellen private Sicherheitsunternehmen einen gewichtigen Baustein auch im Gefüge der Sicherheitsstruktur vor Ort dar. Zum Beispiel insbesondere bei sicherheitsrelevanten Fußballspielen oder anderen Großereignissen. Oder auch bei Konfliktlagen in Flüchtlingsunterkünften haben Bewachungsaufgaben im öffentlichen Bereich an Bedeutung und Komplexität gewonnen. Also, das heißt, hier so als Fußnote ganz unstrittig, ja, es gibt auch noch die Privaten, die machen da auch ein bisschen was, also beim Fußballspiel halten sie ihren Kopf hin oder bei Großereignissen oder bewachen auch diese Flüchtlingsunterkünfte. Aber hauptsächlich ist das Ganze natürlich trotzdem staatliche Sache und das, was die Privaten da machen, ist zwar ganz schön, aber im Endeffekt ist das nur so eine Kleinigkeit. Sehe ich natürlich ganz anders. Ich finde, dass hier private Sicherheitsdienste, private Sicherheitsmitarbeiter hier speziell bei irgend so konfliktgeladenen Geschichten wie Fußballspielen, Großereignissen, zum Beispiel hier in Nürnberg-Rock im Park oder eben bei diesen Flüchtlingsunterkünften hier sehr gute Arbeit leisten für eine geringe Bezahlung. Und dass deswegen auch bei diesen, was oben hier erwähnt war, diesen Sicherheitskonzepten, Sicherheitsräten und diesen ganzen Sachen auch private Sicherheitsfirmen oder zumindest die Verbände damit am Tisch sitzen sollten. Ja, das wird hier überhaupt nicht erwähnt. Aus meiner Sicht sehr schade. Oder was zum Beispiel auch nicht erwähnt wird, in sehr vielen deutschen Städten, wahrscheinlich in allen, gibt es nachts Streifenfahrer privater Sicherheitsdienste, die nachts durch die Stadt fahren und immer wieder hier auf irgendwelche Straftaten aufmerksam werden und die an die Behörden weitermelden. Auch das, sowas wird mit keinem Wort erwähnt, dass man auch hier eine Kooperation eingehen könnte. Ging sogar so weit, ich glaube in Hamburg war das, da haben dann Sicherheitsfirmen aufs Auto draufgeschrieben, Kooperationspartner der Polizei, bis dann genau diese Autos dieser Sicherheitsfirmen dann immer demoliert wurden, haben sie das Ganze wieder runtergekratzt, weil es einfach offensichtlich in der öffentlichen Sicht schlecht ist, wenn man sagt, man ist Kooperationspartner der Polizei, was ich auch wieder für sehr arm finde. Und dann geht es noch ums Thema Stadtentwicklung, Sozial-Jugendpolitik, Bildungspolitik. Das wurde ja auch schon mal vorher diskutiert, da will ich jetzt auch gar nicht näher drauf eingehen. Und dann ist das Ganze hier schon zu Ende. Ja, und verläuft aus meiner Sicht so wie das Hornbacher Schießen. Es gibt kein Fazit, was ist jetzt konkret zu machen. Es gibt keine konkreten Vorgehensweisen. Es gibt keine Handlungshilfe für Bürger, was jetzt die Bürger tun sollen, was die Bürger beitragen sollen für die sichere Stadt. Also auf Deutsch, das Ganze steht aus meiner Sicht im luftleeren Raum und wird deswegen einfach halt hier ein Konzept bleiben und in der Schublade verschwinden und das Ganze war's dann. Ich möchte trotzdem hier ein Fazit ziehen und das Fazit ist, aus meiner Sicht kann es nicht nur der Staat oder die Behörden oder die Gemeinde oder wer auch immer hier in den Griff kriegen, wenn, müssen wir uns alle darüber Gedanken machen. Wir alle können zum Beispiel zu einer sauberen Stadt was beitragen. Wir alle können dazu beitragen, wenn wir hier Straftaten sehen, dass wir die zum Beispiel melden. Wir alle können ein wachsames Auge haben. Und wenn das alle tun würden, dann könnten wir auch hier wieder zu besseren und sicheren und schöneren Städten kommen. Das war's für heute aus dem Podcast für Schutz und Sicherheit. Ich wünsche euch noch eine schöne Woche und bis dann. Das war's vom Podcast für Schutz und Sicherheit, dem Podcast für die private Sicherheit. Mein Name ist Jörg Zitzmann. Und ich würde mich freuen, wenn dir die Folge gefallen hat, wenn du sie bei Facebook likest und mit deinen Freunden teilst. Und wie immer zum Schluss, wenn du nichts änderst, ändert sich nichts.